Radio Prag, Nachrichten.
Die Nationalbank setzt ihre Deviseninterventionen fort. Der Deutsche Orden erhält die Burg Boshoff nicht zurück. Präsident Zeman hat Österreichs Staatspräsident van der Bellen zu Besuch nach Prag eingeladen. Die tschechische Nationalbank wird ihre Deviseninterventionen zur Schwächung des Kronenkurses weiter fortsetzen. Das beschloss der Bankrat auf seiner Sitzung am Donnerstag. Die tschechische Nationalbank versucht mit Einkäufen am Devisenmarkt seit 2013, den Kurs der Krone gegenüber dem Euro möglichst schwach zu halten. Nach der jüngsten Entscheidung des Bankrates von diesem Donnerstag fiel der Kurs auf 27,2 Kronen für einen Euro. Der Deutsche Orden hat keinen Anspruch auf die Rückgabe der Burg Boshoff. Das Kreisgericht in Olmütz wies am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Klage zurück, die der Deutsche Orden gegen das Nationale Denkmalschutzamt erhoben hat. Der Orden sei 1939 aufgelöst worden und die Burg aufgrund der Benesch-Dekrete einer deutschen Gesellschaft enteignet worden. Das Gesetz über die Rückgabe des nach 1948 verstaatlichten kirchlichen Eigentums beziehe sich nicht darauf, hieß es vom Gericht. Präsident Miloš Zeman hat den österreichischen Staatspräsidenten Alexander van der Bellen zu Besuch nach Tschechien eingeladen. Es würde ihn sehr freuen, ihn noch im ersten Halbjahr auf der Prager Burg begrüßen zu dürfen, schrieb Zeman an seinen Amtskollegen. Während der Präsidentenwahlkampagne in Österreich im vergangenen Jahr hatte er den Freiheitlichen Norbert Hofer unterstützt. Tschechien wird in diesem Jahr 5,6 Millionen Euro für die internationale Flüchtlingshilfe aufbringen. Davon sollen 1,5 Millionen Euro für die Erneuerung des Flüchtlingslagers Azraq in Jordanien verwendet werden. Die finanzielle Spende ist Bestandteil eines gemeinsamen deutsch-tschechischen Projektes, das Premier Bohuslav Sobotka mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbart hat. Die Kohlefördergesellschaft Ogade stellt am Freitag den Steinkohleabbau in der Grube Baskov ein. Damit endet gleichzeitig die Gewinnung von Steinkohle im Ostrauer Teil des gesamten Bergbaureviers Ostrava-Karvina. Die Firma Ogade ist seit vergangenem Jahr im Niedergang. Die Förderung in der Grube Baskov ist sehr unrentabel. In der Grube arbeiteten zuletzt über 1300 Bergleute. 500 von ihnen werden am 1. April von anderen Förderstätten übernommen. Mehr als 800 verlieren ihre Arbeit. Die Polizei hat bei einer dreitägigen Kontrollaktion 262 Ausländer entdeckt, die in Tschechien illegal gearbeitet haben. Weitere 31 Ausländer haben sich hierzulande illegal aufgehalten. Bei allen wurde bereits ein Ausbürgerungsverfahren eingeleitet. Dies teilten Innenminister Milan Chovanec und Polizeipräsident Tomáš Tuhý am Donnerstag vor Journalisten mit. Die Kontrollen wurden in allen Regionen des Landes durchgeführt. Daran beteiligten sich 1200 Polizisten aus Tschechien, Deutschland und Polen. Der tschechische Dirigent Jakub Hruša wird Gastdirigent des Philharmonia Orchestra in London sein. Neben ihm wurde noch der finnische Dirigent Santtu Matias Rovale in die Position bei dem renommierten Orchester ernannt. Hruša gastiert bei dem Philharmonia Orchestra regelmäßig seit 2011. Es sei eines seiner beliebtesten Ensembles der Welt, führte der Dirigent am Donnerstag an. Bei Bauarbeiten unweit der mittelböhmischen Stadt Benešov sind am Donnerstagvormittag zwei Arbeiter tödlich verunglückt. In der Gemeinde Přistavlk ist ein Hang abgegangen und die sich gelöste Erde hat die Bauarbeiter verschüttet. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad Celsius, in Böhmen vereinzelt bis auf 25 Grad. Das waren die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. Was ist angesagt? Was ist hip und was ist trendy? Diese Fragen beschäftigen junge Leute heute immer öfter, weil es im Internet und in den sozialen Medien immer auffälliger wird. Zwei Reiseblogger haben so auch die hipsten Stadtteile Europas gesucht und einen davon auch in Prag gefunden. Welcher das ist, verraten wir Ihnen in ca. 10 Minuten in unserer Sendereihe Forum Gesellschaft. Zum Beginn der Sendung aber senden wir erneut das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Ist die tschechische Krone schon bald wieder mehr wert? Diese Frage darf und muss die tschechische Nationalbank in den nächsten Tagen oder Wochen beantworten. Denn alles spricht dafür, dass sie ihre Devisenmarktinterventionen einstellen wird. Weshalb? Dazu erfahren Sie mehr in unserem ersten Beitrag. Und Vorhang auf für die Kultur. Am Donnerstag beginnt in Ostrau der deutsch-tschechische Kulturfrühling. Wir informieren Sie über die Programmhöhepunkte, die den deutschen Besuchern vor Ort von tschechischen Künstlern geboten werden. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Sie sind viel kritisiert worden, die Devisenmarktinterventionen der tschechischen Nationalbank. Durch sie wurde die Krone schwächer bewertet, als ihr eigentlicher Marktwert es sein müsste. Doch nun haben sich die Grunddaten der Wirtschaft verschoben und Fachleute erwarten ein Ende der Kursaktivitäten auf dem Devisenmarkt. Till Janzer berichtet.
Bis vor kurzem noch hatte die Nationalbank eher von Mitte dieses Jahres gesprochen für ein Ende der Devisenmarktintervention. Fachkreise sagen aber, das Ende komme eher früher als später. Das könnte heißen, irgendwo zwischen Anfang April und der Jahresmitte. Warum die Interventionen mittlerweile keinen Sinn mehr ergeben, hat diese Woche der CEO der Deutschen Commerzbank für Tschechien und die Slowakei, Michael Krüger, erläutert.
Wir haben steigende Inflationsraten. Wir haben deutliche, nachhaltige Inflationsraten, die über 2% hinausgehen, was das ausgesprochene Ziel der Nationalbank ist. Wir haben sehr stark steigende Löhne, insbesondere was die Erwartungshaltung in 2017 fortfolgend auch angeht. Das sind alles sehr starke Indikatoren dafür, dass eine Konjunktur auch überhitzen kann.
Michael Krüger sagte dies bei einer Pressekonferenz der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer. Mit ihren Interventionen hatte die Nationalbank im November 2013 begonnen. Dadurch wurde die Krone künstlich schwach gehalten. Der Kurs lag und liegt um 27 Kronen je Euro. Damit konnte gegen Ende der Wirtschaftskrise der Export angekurbelt werden. Kritiker bemängelten aber, dass zugleich ausländische Waren hierzulande teurer geworden sind und dass dies auch den Geldbeutel jener angreife, die ohnehin schon wenig verdienen würden. Die Vorhaltungen waren in der ersten Zeit teils massiv. Auch deswegen hat die tschechische Nationalbank relativ offen über ihre Interventionspolitik gesprochen. Das sei allerdings nicht die gängige Vorgehensweise, sagt der frühere Chef der Institution Ludwig Niedermayer.
Historisch betrachtet gehen die Nationalbanken eher geheimniskrämerisch mit ihrer Interventionspolitik um. Denn sie wissen, je mehr Informationen sie den Markt über ihre Strategie liefern, desto mehr wird gegen ihre Politik spekuliert.
Sowohl Niedermayer als auch Michael Krüger glauben, dass die Transparenz nun aber ein Ende haben werde.
Ich erwarte, dass die Nationalbank den Markt überraschen wird, nicht in Form eines schleichenden Ausklangs der Interventionen, sondern das wird so ein bisschen sein, meiner Vermutung nach, wie es damals in der Schweiz war, als die Nationalbank den Stecker gezogen hat und wir wirklich einen harten Versatz drin hatten.
Gerade dieses Szenario wird auch in den tschechischen Medien bereits seit Monaten immer wieder diskutiert. Was dürfte also dann passieren? Der Experte der Commerzbank.
In den ersten Tagen erwarte ich eine erhebliche Volatilität in den Märkten. Auch mal eine 24 würde mich nicht überraschen, wenn wir die mal sehen würden, weil extrem viel Druck auf dem Markt ist. Seit Monaten stemmt sich die Nationalbank auch gegen Spekulanten im Markt, die natürlich darauf hoffen und auch wetten, dass das in Kürze ein Ende haben wird. Das wird zu starken Verwerfungen führen. Der Markt ist aber äußerst liquide, sodass wir dort sehr starke Bewegungen haben werden. Aber den fairen Wert der Krone, den ich persönlich bei etwa 25 Kronen pro Euro sehe, den werden wir auch sehr zeitnah dann auch sehen.
Für die Verbraucher hierzulande heißt das, die Reisekasse in Euroländer würde billiger werden. Tschechienreisende sollten sich hingegen sputen, noch den für sie günstigen Wechselkurs zu nutzen. Am meisten Zeit wird der Handel brauchen. Es dürften noch mehrere Monate ins Land streichen, bevor Importprodukte in Tschechien billiger werden.
Der Lanzer informiert es über die Veränderungen auf dem tschechischen Finanzmarkt. Verlassen wir nun aber die Geldmärkte und wenden uns einem entspannt beschaulicheren Sektor zu, der Kultur. Ab diesem Donnerstag ist es wieder soweit. Neben der Natur blüht auch die Kultur beiderseits der tschechisch-deutschen Grenze auf. In den kommenden 3 Monaten präsentieren sich beim deutsch-tschechischen Kulturfrühling die Spitzen der deutschen Kulturszene im südöstlichen Nachbarland. Aber auch andersherum ist viel geboten. Thomas Sacher leitet das tschechische Zentrum in Berlin und weiß genau, was die Tschechien-Interessierten von Kiel bis München erwartet. Das Gespräch geführt hat Strachine Butschan.
Herr Sacher, im Rahmen des deutsch-tschechischen Kulturfrühlings, wie sieht das denn auf deutscher Seite aus? Was ist denn da geboten? Können Sie das kurz zusammenfassen oder zumindest die Highlights hervorheben?
Wir haben ungefähr 30 Projekte, die in Deutschland stattfinden. Und war nicht nur in Berlin, aber auch in München, in Leipzig, in Düsseldorf. Es freut mich sehr, dass es ganz viel los ist in Theater, in zeitgenössischen Tanz. Man hat zusammen mit Tanzhaus NRW in Düsseldorf ein ganzes Festival da vorbereitet, wo die tschechische Tänzer einfach das Neueste und das Beste zeigen werden. Wir haben natürlich auch ziemlich viele Projekte, die sich mit Musik beschäftigen, mit klassischer Musik, aber auch so eine neue, innovative Ideen, die sich jetzt langsam durchsetzen würden. Also wir haben ja auch versucht, ganz neue Partnerschaften zu verknüpfen. Wir haben auch mit unterschiedlichen tschechischen Partnern eng gearbeitet, mit denjenigen, die noch ihren Partner in Deutschland erstmal gesucht haben. Also zum Beispiel mit dem Davidské divadlo, mit Davidské Theater. Also sie wollten mal einfach in Deutschland, in Berlin idealerweise spielen und da hatten sie noch keine Kontakte. Sie kennen vielleicht das Theaterfestival, was in Prag stattfindet und da ist das Theater Nazábradlí ziemlich aktiv und super verknüpft. Die haben ja natürlich auch ein Projekt, aber diesmal in München. Und in Berlin, wo Divadlo Nazábradlí ziemlich gute Kontakte hat, hat zum Beispiel Davidské divadlo jetzt zum ersten Mal ein Projekt gebaut und zwar zusammen mit dem Deutschen Theater, was ist auch ziemlich schön. Also der Kammerspiele werden wir da zwei Stücke zeigen und das freut mich natürlich auch sehr.
Wo liegt denn der Schwerpunkt? Sind das auch die Grenzregionen oder vor allem die Grenzregionen oder will man eher weiter nach Westen gehen, also weiter weg von Tschechien?
Ich würde schon sagen, weiter nach Westen, weiter weg von Tschechien. Also natürlich bei dem Dreieck, da ein Filmfestival Nisa, wo das Filmfestival stattfindet, oder in Chemnitz zum Beispiel, wo man auch viele Themen, die Grenze eigentlich bringt, da haben wir natürlich viel los. Aber was mich besonders freut, ist, dass die Tschechen werden auch in Städte wie Bremen oder wie gesagt Düsseldorf was ganz Neues auch vorbereiten. Und ja, dass es in die Richtung eigentlich schon eher nach Westen geht und dass es nicht nur diese Nähe von der Grenze ist, aber dass es einfach ein Interesse für das gesamte Land ist jetzt. Und das Zukunftsfonds hat jetzt einfach eine tolle Chance uns allen gegeben, wo man mit diesen Geldmitteln auch, sagen wir mal, etwas mehr ambitioniert arbeiten kann. Und bei der Grenze sind das ziemlich oft ziemlich wichtige, aber sagen wir mal auch kleinere Projekte, was es am meisten in kleineren Städten stattfindet. Diesmal hatten wir, wie gesagt, auch so größere Pläne und die bekannten Bühnen auch in großen Städten wie Berlin und so weiter. Also.
Der deutsch-tschechische Kulturfrühling findet von Ende März bis Juli in verschiedenen Städten in Tschechien und Deutschland statt. Worauf genau Sie sich in Ihrer Region freuen können, finden Sie auf der Webseite des deutsch-tschechischen Kulturfrühlings www.de-dsch.eu oder auf den Webseiten der tschechischen Zentren in Berlin, Düsseldorf oder München. Und mit dieser Information sind wir am Ende unseres heutigen Tagesechos. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserer Sendereihe für heute. Wo leben die Kreativen? Wo trifft sich die Avantgarde? Wo sind die angesagten Viertel? Zwei Reiseblogger haben die 20 hipsten Stadtteile Europas gesucht und sind auch in Prag fündig geworden. Holleschwitze im 7. Stadtbezirk konkurriert mit jungen Vierteln in Wien und Amsterdam. Till Eichenauer hat sich im aufstrebenden Stadtbezirk umgesehen.
Der 7. Bezirk liegt ganz grob nordöstlich der Prager Altstadt. Zu Fuß kommt man problemlos auf den Altstädter Ring. Wie viele weitere Prager Bezirke erstreckt sich auch dieser über mehrere historisch gewachsene Stadtteile. In diesem Fall sind es drei. Troja liegt im Norden am anderen Moldauufer. Der größte Teil ist jedoch Holešovice. Er befindet sich in der Moldauschleife und war früher industriell geprägt. Außerdem schließt sich westlich der Letnahügel an. Er ist von jeher etwas schicker. Die Besonderheiten des Stadtteils sind natürlich auch der Bezirksverwaltung bewusst. Sie residiert in einem monumentalen Gebäudekomplex aus den 1920er Jahren. Früher wurden hier in über 700 Räumen die Planwirtschaft der GSSR organisiert. In einem treffe ich Jakob Hurle, der seit Januar im Stadtrat des Bezirkes sitzt. Er betreut dort die Bereiche Soziales und Gesundheit.
Prag 7 ist einer der Stadtteile von Prag, ein Innenstadtbezirk, der sich, denke ich, mit am stärksten verändert hat in den letzten Jahren, der sehr, sehr, sehr attraktiv geworden ist. Dabei waren weite Teile von Prag 7, bekannt als Holešovice, noch vor 20 Jahren eigentlich hatten so einen Ruf als ein ziemlich dreckiges Industriequartier oder Arbeiter- und Industriequartier. Da kann man sagen, es hat sich eigentlich radikal verändert.
Die Veränderung hat auch Jaroslav Ostrčilik verfolgt. Er wohnt seit 7 Jahren in diesem Teil Prags.
Also da gibt es auch in den Straßen zwischen den Wohnhäusern gibt es irgendwie Fabriksgebäude aus 18 irgendwas, ne? Die eben nicht immer, aber allermeistens einfach auch einen neuen Sinn und Zweck gefunden haben. Das ist nämlich auch sehr, würde ich sagen, beeindruckend, weil eben in Holešovice hat es sehr, sehr viele solche industriellen Bauten gegeben und das hat auch sehr stark einfach dieses Viertel neu geprägt oder sehr viel dort bewegt. Also es sind dann einfach Leute dazugezogen, die halt nicht mehr so Arbeiter- oder Ex-Arbeiterklasse waren, sondern auch Holešovice ist ein bisschen hip.
Ein Beispiel für diese Art der Umnutzung ist das DOX. Aus einer ehemaligen Fabrik für Lokomotiven ist auf 3000 Quadratmetern eine moderne Galerie entstanden. Über dem beigen Klotz thront seit Dezember vergangenen Jahres eine Installation, die einem Zeppelin nachempfunden ist. 40 Meter lang, tonnenschwer aus Holz und Stahl, liegt sie auf dem Gebäude und scheint doch zu schweben. Ein ungewohntes Objekt, das zunächst fremd wirkt, aber doch in seine Umgebung integriert ist. So möchte auch Leos Valka, Gründer und Direktor der Galerie, diesen Ort verstanden wissen.
Tak DOX, Centrum pro současné umění, vzniklo nebo bylo vlastně otevřeno v roce.
Das DOX-Zentrum der Gegenwartskunst wurde im Jahr 2008 eröffnet. Seitdem ist es ein fester Bestandteil der kreativen Szene bildender Künstler in Prag. Das DOX ist wohl die größte private Galerie in ganz Tschechien. Dass sie hier im Stadtteil Holešovice angesiedelt ist, ist kein Zufall. Denn weltweit geht der Trend dahin, an ehemaligen Industriestandorten künstlerische Initiativen entstehen zu lassen. Man spricht auch von der Kreativindustrie. Im selben Zug haben sich hier Werbeagenturen, Grafiker, Theaterschaffende, Galerien und Designer niedergelassen. Auf die Künstler folgten Cafés und zahlreiche Geschäfte. Seit diesen 8 Jahren ist die Kultivierung des Stadtviertels weiter vorangeschritten, doch zum Glück nicht so rasant, wie zu befürchten war. Deshalb ist auch heute noch das Bild von Holešovice geprägt von einem interessanten Mix aus Bauten der Leichtindustrie, modernen Bürogebäuden bis hin zu luxuriösen Wohnungen und eben der Kreativindustrie. Dies alles bestimmt die Vielfalt in Holešovice. Und weil sich dieser Wandel zum Glück nur langsam vollzieht, hoffe ich, dass dieses Bild auch noch die nächsten 10, 15 Jahre erhalten bleibt.
Zu ähnlicher Zeit haben sich auch die Betreiber des Kinos Bio Oko im Viertel angesiedelt. Sie übernahmen 2010 einen alten Kinosaal, den sie seitdem mit einem Programm aus Arthouse, Avantgarde und Blockbustern bespielen. Das Foyer des Kinos, eine Mischung aus Bar und Café, ist schon mittags gut besucht. Man sitzt und unterhält sich angeregt. David Beranek leitet das Bio Oko.
Wir sind seit 7 Jahren hier. Es gab hier ein leerstehendes Kino und der 7. Stadtbezirk hat eine Ausschreibung gemacht, die wir dann gewonnen haben. Seitdem wir hier sind, hat sich die Lage sehr gewandelt. Durch die Universitäten sind viele Studenten gekommen, die sich für Kunst interessieren. Und gleichzeitig wurde die Initiative Art District 7 ins Leben gerufen. Wir waren vermutlich einfach im richtigen Moment am richtigen Ort.
Art District 7 heißt, dass Kulturinstitutionen, kleine Ateliers und Designer mit Unternehmen und vor allem der Bevölkerung im Viertel vernetzt werden sollen. Dazu wird beispielsweise öffentlich über die Entwicklung des Viertels diskutiert oder man trifft sich bei kostenlosen Ausstellungen und Konzerten. Stadtrat Hurle.
Und da eben das Ziel, dass auch Kunst und Kultur auch ein Weg ist, um Nachbarschaften zu beleben, auch Leute auf die Straße zu bringen. Letzten Endes auch damit zum Beispiel gegen Verwahrlosung des öffentlichen Raumes oder so. Es ist auch eine wirksame Methode, Kultur einzusetzen und Leute zusammenzubringen. Wichtig dabei ist sicherlich die Frage, und das höre ich manchmal auch von Kritikern dieses ganzen Prozesses, für wen ist eigentlich diese Bewegung? Wer kann sich daran beteiligen und beteiligt sich vielleicht nicht? Das ist, denke ich, für uns eine Herausforderung, also sicherzustellen, dass es ein Prozess ist, der eben nicht dazu beiträgt, dass es hier immer nur alles teurer wird und sozusagen mehr und mehr schickimicki wird und bestimmte Leute außen vor bleiben, aber dass auch die Kultur so einen integrativen Charakter praktisch hat und irgendwie Leute, die eher am Rande stehen, eine Möglichkeit bieten, einbezogen zu werden.
Neben der Kunst bietet das Viertel auch Raum für exotische Ideen. Etwas eingeklemmt zwischen zwei gewöhnlichen Wohnhäusern befindet sich ein zweistöckiger Industriebau. Ganz in Schwarz gestrichen hebt er sich von seiner Umgebung ab, er wirkt futuristisch. Und was sich hinter der Fassade verbirgt, ist ebenso zukunftsweisend. Es heißt Parallelnipolis, also Parallelstadt oder Parallelstaat. Die Beteiligten haben sich ganz der Freiheit des Internets verschrieben. Im sogenannten krypto-anarchistischen Institut kann man etwa lernen, verschlüsselt online zu kommunizieren und sich so vor Überwachung zu schützen. Der Projektkoordinator Martin Schieb erklärt das experimentelle Konzept.
Parallelnipolis je nezisková organizace, kterou založili v roce 2014.
Parallelnipolis ist eine Non-Profit-Organisation, die 2014 in Zusammenarbeit mit der tschechischen Künstlergruppe Stohoven und dem slowakischen Hackerprojekt Progress Bar gegründet wurde. Unsere Organisation setzt sich für Technologien ein, mit denen der Mensch wesentlich freier und unabhängiger von Staaten werden soll. Wir finanzieren uns aus Spenden und aus unseren eigenen Projekten. So betreiben wir das Makers Lab, das ist eine Werkstatt für 3D-Druck, den Coworking-Raum Paper Hub und das Bitcoin Café. Dabei handelt es sich um das weltweit erste Kaffeehaus, in dem nur mit Bitcoins bezahlt werden kann. Die Bitcoins sind das Flaggschiff des ganzen Projektes, die erste nichtstaatliche Währung.
Aber es sind nicht nur solche aufsehenerregenden Projekte, die den Bezirk prägen, sondern es wandelt sich auch das allgemeine Straßenbild. Die österreichische Journalistin und Köchin Sandra Dudek lebt und arbeitet seit 2004 im Stadtteil.
Also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, inwieweit sich das verändert hat. Prag 7 hat sich sehr, sehr verändert in der Zeit, in der ich hier bin. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass es poppt quasi ein Kaffeehaus nach dem anderen auf, aber ich weiß nicht, was vorher dort war.
Besonders im Bereich der Lettner sei der Wandel aber noch vergleichsweise sanft. Es gehe längst nicht so hektisch und touristisch zu wie in der Prager Altstadt, betont Dudek.
Also ich bin seit 2001 in Tschechien und ich komme aus Österreich und dieser Turbokapitalismus war schon was, woran ich mich sehr gestoßen habe am Anfang. Also dass man 24 Stunden in den Tesco gehen kann, das war für mich neu und sehr befremdlich. Und da auf der Lettner ist es so, dass Samstag um 12 Uhr, und das ist immer nur so, ist eher Ruhe. Da, diese Drogerie hat zu um 12 Uhr, die Haushaltswaren haben zu, das Gewürzgeschäft hat zu. Das ist für mich eigentlich ein Vorteil, mehr ein Vorteil als ein Nachteil.
Dasselbe gilt aber nicht in allen Teilen des 7. Stadtbezirks. Unten an der Moldau sind viele Investoren angelockt worden. Es droht, dass durch Großprojekte alte Strukturen verloren gehen. Jaroslav Ostrzilik.
Also gerade dort unten, diese Prag Marina und so, das sind dann Leute, die dort eigentlich nicht leben, sondern nur schlafen oder nur physisch zugegen sind. Ne? Sie kommen von der Arbeit, fahren mit dem Auto hin, schlafen in ihrer Wohnung für was weiß ich, für 100.000 Euro und dann fahren sie wieder zur Arbeit. Und das ist auch irgendwie räumlich so. Kein Austausch mit den anderen Wohnhäusern oder Wohnblocks irgendwie stattfindet. Dort ist auch nichts. Also keine, also hier natürlich also ganz organisch quasi gewachsen, ne? Verschiedene Cafés, was weiß ich, was da alles funktioniert. Dort ist das ist echt so dieser ganz künstliche Klotz oder mehrere Klötze, die man einfach so hinwirft und die sind halt da.
Auch Stadtrat Jakob Hurle sieht die Entwicklung von Prag 7 differenziert. Es sei die Aufgabe der Politik, genauso die Entwicklung von Kunst und Kultur zu fördern, wie darauf zu achten, dass das Viertel ein Lebensraum für alle bleibt.
Ja, also das Viertel ist sehr attraktiv geworden, auch für Kunstschaffende, Grafiker, Kreative, also diese sogenannten kreativen Klassen. Also man sieht man in den Straßen, dass einfach so unheimlich viele Cafés entstanden, kleine Galerien und solche Sachen. Das sind auf der einen Seite ist es ein sehr positiver Wandel, den wir auch unterstützen. Also wir haben ja ein Ziel uns gesetzt, dass daraus ein Art District werden soll. Aber das Ganze ist zweischneidig, weil natürlich je erfolgreicher dieser Wandel ist, desto bedrohlicher kann er auch sein für die, die so ein bisschen auf der Strecke zu bleiben drohen, also die praktisch die nicht so kreativ sind, die vielleicht älter sind, weniger Geld haben. Ich denke, dass das Hauptproblem ist der Wohnungsmarkt, dass es zu teuer wird für bestimmte Leute hier zu wohnen, insbesondere eben Leute, die in Häusern wohnen, die einen privaten Eigentümer haben.
Aus Sicht von Ostercilic hat der Wandel vieles verbessert, aber nicht alle alten Probleme seien gelöst worden.
Aber die Gentrifizierung hier, die ist sehr wohl zu beobachten, Hipster überall hier, aber eine sehr, sage ich mal, sanfte. Gleichzeitig, also neben solchen Kaffeehäusern, wo auch immer mehr aufmachen oder sich irgendwie umwandeln, funktionieren hier ganz normale Kneipen, wo ein Sparta-Praha-Schal auf der Wand hängt. Und es gibt hier auch irgendwelche Designerläden, genauso wie eine Drogerie, einfach eine ganz, ganz gewöhnliche. Also hier existieren, glaube ich, halt verschiedene sozioökonomische Gruppen, sage ich mal. Es gibt hier auch ein paar Straßen, wo Tschechen sie ein kleines Ghetto nennen würden, sprich es leben viele Roma oder Leute in prekären Lebenslagen dort. Genauso gibt es Straßen, wo Porsches davor parken. Also es ist eigentlich sehr, sehr, sehr bunt.
Sie hörten eine weitere Ausgabe aus unserer Sendereihe Forum Gesellschaft, in der wir Ihnen heute den hippen Prager Stadtteil Holešovice vorgestellt haben. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Thank you.
Thank you.